Ja, guten Morgen. Heute ermahnende Worte beim Singen, ja. Und ich werde jetzt auch ermahnende Worte in der Predigt weiter sagen und testen, ob ihr wirklich zuhört. Und nach jedem Punkt werde ich fragen, ob ihr Amen sagen könnt, ja. Also in dem Sinne. Wir haben Donnerstag Himmelfahrt gefeiert und da wurde uns erklärt, was passiert ist eigentlich und ja, dass Jesus zum Himmel aufgefahren ist und seinen Jüngern gesagt hat, dass sie auf ihn warten sollen und erstmal auf den Heiligen Geist warten sollen, aber er hat ihnen auch versprochen, dass er für sie Wohnungen bereiten wird und er wiederkommen wird. Und ich hatte mir so gefragt, also bei diesem ganzen Geschehen, das so irgendwie unglaubwürdig irgendwie so ist aus menschlicher Perspektive, was haben sie so gefühlt, ja, in diesem Moment? Jesus ist weg und sie sind einfach so da geblieben. Und Thomas hat dieses Wort Zwischenzeit immer wieder gesagt und ich hatte mir auch immer wieder diese Frage gestellt, was machen wir eigentlich hier auf der Erde? Warum ist das nicht so, wenn sich Menschen also bekehren, ja, so, zu, also die sind als Menschen also geboren auf dieser Erde und dann bekehren wir uns zu Jesus Christus und er verspricht uns, dass wir bei ihm in Ewigkeit sein werden. Warum sind wir dann noch auf der Erde? Warum bleiben wir hier? Warum sind wir nicht sofort, zack, jemand bekehrt sich auf eine Evangelisation bei Arno Kavol, zack, ist er schon weg, in Himmel, ja, und ist bei Jesus für immer. Was machen wir in der Zwischenzeit? Diese Frage hatte ich mir immer wieder gestellt, als ich zum Glauben fand, mit 15, so fast 16 Jahren bin ich zum Glauben gekommen und ich hatte damals so ein, wirklich so ein Verlangen, mit Jesus zu sein, ja, in der Ewigkeit und irgendwie hatte ich so einen Gedanken, was machen wir eigentlich so auf der Erde? Das hat mich immer wieder beschäftigt, weil ich nicht wusste, was die Antwort ist, was sollen wir eigentlich auf der Erde machen, hat mir mein Bruder damals gesagt, komm, wir schreiben, da gibt es so eine Organisation, die Navigatoren, ja, und wir schreiben dahin und die schicken uns, die versprechen, es gibt so einen Jüngerschaftskurs. Das haben wir gemacht, wir haben dann solche Hefte bekommen und dann haben wir mit meinem Bruder zusammen immer an diesen Themen da gearbeitet und dann eingeschickt, dann hat man eine Antwort gekriegt, dann hat man das nächste Thema ausgefüllt und dann irgendwann mal war dieses Heft zu Ende und dann wusste ich wieder nicht, was machen wir jetzt? Und so war das so Schritt für Schritt ein Entdecken, was das Leben so auf der Erde, wie das aussehen kann. Nach unserer Bekehrung, ja, in dieser Zwischenzeit, bis der Herr wiederkommt und wir immer mit ihm sein werden. Und ich möchte heute uns in diesen Gedanken mit hineinnehmen, in 2. Petrus Kapitel 3, Verse 14 bis 18, werden wir gleich lesen. Diese, also Petrusbriefe, die beiden Petrusbriefe, sind geschrieben von Apostel Petrus an eine Gruppe von Menschen, die in unterschiedlichen Regionen gelebt haben. Und sie waren schon die zweite Generation von Christen. Die erste waren also die Apostel und alle, die Jesus vielleicht noch gesehen haben bei Lebzeiten. Und dann war es schon die zweite Generation, also die Kinder vielleicht oder die, also die zum Glauben gekommen sind. Und sie lebten in unheimlich schwierigen Zeiten. Sie hatten viel Druck gehabt und sie waren also, stellten sich immer wieder diese Frage, warum verzögert Jesus sein Kommen? Und diese Frage wird immer wieder gestellt in den Petrusbriefen und ganz zum Schluss im dritten Kapitel wird dann erklärt, im zweiten Petrus Kapitel 3 wird dann erklärt, warum es eigentlich so lange dauert. Und ich möchte auf diesen Text eingehen. Das sind praktisch die letzten Worte von diesem Brief. Lass uns zusammen diesen Text lesen. 2. Petrus 3, 14 bis 18. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, auf Jesus Christus also wartet, ja, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach seiner Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind und welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen werden, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet in euren Festen und euren festen Halt verliert. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Und immer wenn ich Amen sage, müssen alle Amen sagen. Ja, heute, ne? Das ist die Regel. Amen. Amen. Wunderbar. Ja, es hört sich an wie in Afrika. Da also wird immer wieder, also ist der ganze Gottesdienst mit Amen begleitet. Ja, fühlt sich so gut an und bestätigend. Ja, also in dem letzten Brief, im letzten Abschnitt dieses Briefes des Apostel Petrus ist ein Fazit, also eine Zusammenfassung von allem, was davor gekommen, also gewesen ist. Und diese Antwort auf diese bohrende Frage, was machen wir in der Zwischenzeit? Jesus wird kommen, aber was machen wir in der Zwischenzeit? Wie soll unser Leben aussehen? Und ich habe aus dem Text so vier Begriffe rausgenommen, um zu beschreiben, wie unser Leben aussehen soll. Das sind natürlich nicht unser ganzes Leben, das ist nur aus diesem Text. Und ich denke, vier Anregungen für heute. Der erste Begriff ist Frieden. Im Vers 14 haben wir gelesen, seid unbefleckt, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Was bedeutet Frieden? Also unser Leben, ja, in der Zwischenzeit soll von Frieden geprägt sein. Und das Erste ist Frieden mit Gott. Frieden mit Gott zu haben. In 2. Korinther Kapitel 5 wird gesagt, ja, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft des Evangeliums, dass Menschen in aller Welt sich mit Gott versöhnen können. Mit Gott, der alles geschaffen hat und ja, der Mensch, der sich weggedreht hat von ihm oder ihn vergessen hat, dass Gott überhaupt existiert. Zu ihnen ruft Gott und sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Möglichkeit ist da. Und in Römer Kapitel 5 wird gesagt, so haben wir nun Frieden mit Gott. Menschen, die an Jesus Christus zum Glauben gekommen sind, sie können mit Gewissheit sagen, ja, ich habe Frieden mit Gott. Dazu, ja, werden wir immer wieder eingeladen, auch heute möchte ich einladen, diesen Frieden zu finden. Ich denke, ohne diesen Frieden mit Gott ist das unmöglich, zu leben und wirklich ein erfülltes Leben zu haben auf dieser Erde. Man wird irgendwann mal ein Loch spüren im Leben, weil man weiß, irgendwas fehlt mir. Ich lebe ja nur, also nur, wenn ich nur für mich selbst lebe, ohne Gott in meinem Leben, dann wird mir irgendwas fehlen. Und ich werde merken, da ist einfach eine gähnende Leere in meinem Leben. Frieden mit Gott, das ist also etwas unwahrscheinlich Wichtiges. Und auch für Menschen, die zum Glauben gekommen sind, schon vor längerer Zeit vielleicht, ist es wichtig, dass wir diesen Frieden mit Gott immer leben, immer wieder dazu kommen, immer wieder suchen, ist unser Leben noch Gott entsprechend. Wir dürfen Gott alles sagen, unsere, ja, vielleicht Gedanken und Zweifel, die wir haben, vielleicht manchmal Schmerzen, die wir empfinden, weil wir etwas nicht nachvollziehen können. Wir dürfen Gott es alles sagen und zum Frieden mit ihm kommen. Aber es bedeutet auch, Frieden mit Menschen zu haben. Ich denke, manchmal ist es schwieriger, Frieden mit Menschen zu haben, als mit Gott. Weil Gott bietet uns immer wieder seinen Frieden an. Mit Menschen ist das nicht immer so der Fall. Wir werden aufgerufen, in Römer Kapitel 12, Vers 18, ist möglich von euch, von eurer Seite, so habt Frieden mit allen Menschen. Wir sind dazu aufgerufen, ein Leben des Friedens zu führen. Frieden mit allen Menschen. Ich möchte ein Beispiel erzählen von einer Frau, als wir noch in Kirgisistan lebten, waren wir an einem Abend gerufen worden zu einer Frau, die unsere Gemeinde besucht hatte. Und diese Frau hatte einen Selbstmordversuch gehabt. Und jemand hat das festgestellt, ein Familienangehöriger, und kam, und so sind wir dann mit einem anderen Bruder aus unserer Gemeinde dahin gefahren zu dieser Frau. Und sie war stark angetrunken und sie hatte also diesen Selbstmordversuch gerade gehabt. Und dann haben wir einfach für sie also gebetet erstmal, weil sie nicht wirklich nüchtern war, und einfach gewartet, bis sie eingeschlafen ist, dass sie sich nichts antut. Und so saßen wir da eine halbe Nacht und haben einfach gebetet, Lieder gesungen, aus der Bibel gelesen. Und dann irgendwann mal ist sie eingeschlafen und wir sind weggegangen. Und am nächsten Tag sind wir wiedergekommen. Und jetzt, wo sie nüchtern war, konnten wir so über Sachen sprechen. Und sie erzählte ihre Geschichte, dass sie schon zweimal geschieden ist. Aber ihr Leben war geprägt von Missbrauch. Schon in ihrem Elternhaus, ihr Vater hat sie immer wieder missbraucht, sexuell missbraucht. Und das ging dann weiter in der Ehe. Die Ehemänner waren Alkoholiker und sie haben sie geschlagen. Und sie hatte so viel in ihrem Leben Schlechtes erlebt, dass sie einfach, sie hatte keinen Frieden. Keinen Frieden im Leben. Und sie besuchte unsere Gemeinde und hatte auch immer wieder so dieses Bestreben, zu Gott zu kommen. Und wir haben mit ihr also damals gesprochen und sagten, möchten Sie nicht ein Leben mit Gott anfangen? Und sie sagte, ja, das möchte ich. Und wir haben dann mit ihr gebetet und also alles erklärt. Und dann sagten wir, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Frieden mit Gott gefunden? Und sie sagte, nein. Und so ging das Gespräch weiter, das ist ein langes Gespräch. Und sagten, können Sie Ihren Peinigern vergeben? Ihren Vater und die Ehemänner, alle, die Ihnen etwas Schlechtes angetan haben, können Sie vergeben? Und sie sagte, nein, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Und so blieb sie in ihrer Bitterkeit, so blieb sie in ihrem Unfrieden. Es ist unmöglich, denke ich mal, wenn man nicht vergeben kann, selbst wenn man diesen Schmerz und diese Sünde, die einem getan wurde, wenn man das niemals gutheißen kann, wenn man das immer beim Namen nennen muss, so muss man innerlich zum Frieden kommen. Und ich denke, es gibt viele Menschen, die in dieser Bitterkeit leben. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese bittere Wurzel in uns nicht zulassen. Sie wird uns auffressen. Und wir werden mit diesem Unfrieden ist das unmöglich zu leben. Wir werden also aufgefordert, ein Leben des Friedens zu leben, ein Leben Frieden mit Gott, aber auch mit Menschen und auch Menschen, die diesen Frieden nicht kennen, sie dazu einzuladen und mitzunehmen und sagen, es ist möglich, ein Leben in Frieden zu leben. Ich hatte irgendwann mal gesagt, also ich würde niemals predigen von hier, wenn ich wüsste, dass irgendjemand im Raum hier nicht Frieden mit mir hat. Ich hätte unheimlich große Schwierigkeiten. Und also wenn du irgendwas hast in dein Problem, also dann würde ich das gerne irgendwie ausräumen. Aber ja, ich denke mal, das ist unheimlich schwierig. Wir werden kein ja, wirklich Dienst ausüben können, irgendwie, wenn wir nicht Frieden mit Menschen haben. Wir sollen also ein Leben des Friedens leben. Amen. Ja, das klingt auch ganz gut, ja. Ein zweiter Gedanke aus dem Text, Geduld. Geduld in Verse 15 wird das hier so geschrieben, und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung. Über Geduld wird hier gesprochen, und ich dachte, wie kann man dieses Wort verstehen, Geduld? Ja, also um das zu verstehen, müssen wir natürlich den Kontext, das, was davor erklärt wurde, verstehen. Da wurde nämlich erklärt in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr hat Geduld mit uns und will nicht, dass irgendjemand verloren werde, sondern dass jeder zu Buße findet. Hier geht es also um die Geduld unseres Herrn, unsere Geduld zur Errettung von Menschen. Es geht also nicht nur um mich, um mein Wohlbefinden, und wenn ich sage, ich möchte lieber im Himmel sein, ich möchte nicht diese Chemotherapien, so wie Bruder Epp, ja, also erklärt hat, oder irgendwelche Operationen und all das irgendwie, ich würde am liebsten vielleicht jetzt im Himmel sein, ohne Schmerzen, ohne irgendwelche Leiden. Aber es geht nicht nur um mich, sondern es geht um den Herrn, um Jesus. Und er hat Geduld mit unserer Welt. Unsere Welt, die vor die Hunde geht, kann man sagen. Die Gott nicht kennt. Und Gott möchte, dass jeder zu Buße findet. Und er erklärt, warum es so lange dauert, dass Jesus nicht wiederkommt. Gott ist dabei, also unsere Welt zu retten. Und das macht er schon seit Jahrhunderten. Er spricht zu Menschen und er beruft Leute, dass sie einfach weitergehen. Und jeder von uns ist aufgefordert, diesen Wunsch Gottes, diesen tiefen Wunsch Gottes zu leben. Und Jesus hat in Johannes 20, Vers 21 zu seinen Jüngern gesagt, ich bin in diese Welt gekommen, der Vater hat mich gesandt, und so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch in diese Welt. Und das ist Geduld, die Geduld unseres Herrn. Geduld ist also hier ein anderes Wort für Mission, für Rettungsglaube oder ein Warten, also ein sehnsüchtiges Warten auf Menschen, die Buße tun. Also eine Geduld, nicht einfach so wie im Wartezimmer warten und Zeitschriften lesen und einfach also die Langeweile überbrücken, sondern eine aktive Geduld, die aktiv wird, die Menschen zum Glauben führt und für sie betet und alles dran setzt, was Menschen zum Glauben finden. Für mich ist das ermutigend, immer wieder zu hören, was in unserer Welt so passiert. Wir denken, also in Deutschland ist es ja so schwierig, denkt man, Gemeinden zu gründen, Menschen zum Glauben zu führen, als ob nicht viele interessiert sind daran. Und doch passiert einiges. Wir sehen, dass neue Gemeinden starten. Jetzt in Magdeburg startet eine Gemeinde, eine Hausgemeinde wurde gestartet. Und das Wohnzimmer wurde zu klein. Jetzt ist schon ein zweiter Hauskreis gestartet, auch in einem Wohnzimmer. Und so gibt es jetzt kleine Hausgemeinden in Magdeburg. Wir sehen, in Dortmund ist etwas entstanden, in Essen ist etwas entstanden, in Treuchtlingen, in Bayern, die Färbers, da ist eine Gemeinde entstanden. Und es passiert etwas. Menschen kommen zum Glauben. Und dann schaut man in die Welt und schaut, was passiert dort. In Afghanistan zum Beispiel gibt es viele Ja, also viele Menschen, die zum Glauben kommen, das, man kann sagen, das ist eine Erweckung. In Afghanistan sind in den letzten 15 Jahren mehr Menschen zum Glauben gekommen als 1000 Jahre davor. Und man denkt, es ist gut, ja, es ist gut, dass der Herr noch ein bisschen wartet. Vielleicht kommen noch viele Tausende mehr zum Glauben in Afghanistan. In Iran ist wahnsinnig was los. Man sagt, dass ungefähr 500.000 Menschen zum Glauben gekommen ist in den letzten 20 Jahren. Jesus ist also dabei, Menschen zu retten. Er ist auf einer Mission und das erklärt also seine Geduld. Wir sollen also ein Leben der Mission leben. Amen. Wunderbar. Wir sollen ein Leben der Mission leben. Das ist, was wir in der Zwischenzeit tun sollen. Ich werde ein paar Bilder zeigen von unserer letzten Reise mit Peter Regier. Senior sind wir nach Kirgisistan gefahren und haben dort fast 2 Wochen verbracht. Und zwei Bilder möchte ich einfach nur zeigen. Wir haben also so ein Seminar durchgeführt für Menschen, die das Evangelium verkündigen wollen und sie wissen nicht genau, wie sie das machen sollen. Wie können wir eine Predigt vorbereiten oder eine Bibelarbeit? Wie können wir den Menschen die Bibel erklären? Und wir haben praktisch so ein Seminar gehalten, 2 Tage lang. Wie bereitet man eine Bibelarbeit vor oder eine Predigt vor? Und so sah das dann aus. Und dann sind wir ganz viel durch die Dörfer gefahren. In viele Orte sind wir gefahren und für mich war es ermutigend, dass diese jungen Christen den Wunsch haben, etwas Neues zu starten. Da gibt es zum Beispiel in der Nähe von Takmak in Kirgisistan so ein Dorf. Wir sind hingefahren und die sagen, in diesem Dorf gibt es nichts. Da ist eine riesige Moschee, wenn man in das Dorf reinfährt. Und wir möchten hier eine Kinderbibelwoche durchführen. Jetzt in den kommenden Wochen soll das gestartet werden. Und dann sind wir weitergefahren in ein Gebiet und dort waren so viele Hochhäuser und mitten unter diesen Hochhäusern waren eine Moschee nach der anderen. Und man sieht, die Islamisierung ist unheimlich stark in Kirgisistan. Die Missionare aus Saudi-Arabien, aus Iran, aus der Türkei, die sind so aktiv. Und da passiert also ganz viel aus der Perspektive. Und man denkt, die Gemeinde Jesu Christi irgendwie schläft und passiert nichts. Und dann sieht man diese jungen Christen, sie machen etwas. Sie bewegen sich voran. Hier waren wir in einem Dorf Aktüs, das ist also ein Ort, der über 2000 Meter über Meeresspiegel lag. Da lag noch Schnee und dort haben wir eine kleine Gruppe besucht, die dort das Evangelium verkündet und weiterlebt. Wir sollen also ein Leben der Mission leben. Ein dritter Gedanke aus Vers 17. Fester Stand. Wir sollen ein Leben mit einem festen Stand führen. Was bedeutet das, so festen Stand zu haben? Hier, also besonders im ersten Petrusbrief und auch im zweiten Petrusbrief, wird viel über falsche Propheten gesprochen, über Irrlehren gesprochen, über falsche Lehren gesprochen. Und so wird hier also gesagt, es ist wichtig, dass man einen festen Stand hat. Ich denke, wenn wir so Europa betrachten, Europa oder jetzt Deutschland zum Beispiel, sehen wir, dass die Landeskirchen zum Beispiel leer werden, sie schrumpfen zusehends. Jedes Jahr treten irgendwie 100.000 Leute aus der Landeskirche aus. Die Leute sehen dort keine Perspektive oder kein Leben irgendwie. Und auch einige Freikirchen, sie sterben aus. In Dortmund, die Gemeinde, die wir übernommen haben praktisch in Dortmund, Sie ist ausgestorben, da gibt es nichts mehr, die Gemeinde existiert nicht. Eine Freikirche. Und ich denke, wenn man also einen festen Stand verliert irgendwann mal, wenn man nichts mehr zu sagen hat, weil man sich so angepasst hat an die Gesellschaft, dann wird die Gemeinde praktisch, ist es egal, ob man zur Kirche geht oder ja, in einem irgendwelchen Kulturverein irgendwie ist, weil die Überzeugungen ziemlich gleich sind. Die Gemeinde Jesu Christi ist geprägt durch das Reich Gottes, geprägt durch die Bibel, durch die Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat. Und wenn also homosexuelle irgendwie Pfarrer mit ihren Partnern im Pfarrhaus leben und wenn Abtreibungen normal sind, wenn also praktisch also viele, viele Werte, die in der Bibel deutlich beschrieben werden, nicht betont werden, nicht verkündet werden, ja, dann hat die Gemeinde irgendwann mal nichts mehr zu sagen. Dann gehen die jungen Leute weg, sie lassen sich an die Straße kleben, weil das für sie eine neue Überzeugung ist. Sie werden Neonationalisten und finden irgendwelche neue Ideologien. Es gibt eine Reihe von jungen Leuten, die treten zum Islam über und kämpfen in den Dschihad. Und ich denke, wir müssen als Gemeinde Jesu Christi und auch persönlich einen festen Stand haben. Eine feste Lehre, feste Überzeugungen finden und uns nicht zufrieden geben, so mit Wischiwaschi. Wir müssen uns Gedanken machen. Es bedeutet also nicht, dass man immer mit der Faust auf den Tisch haut bei nebensächlichen Themen. Aber bei grundsätzlichen Evangeliumsthemen, da müssen wir fest sein. Und wir können also das nicht verwischen. Ich habe ein Buch mal also bekommen, das ist leider nur auf Englisch, aber ich möchte es trotzdem zeigen, weil ich einfach ein Beispiel aus dem Buch herausgreifen wollte. Das Buch ist von drei Autoren geschrieben, die unterschiedliche Mennonitenbrüdergemeinden in der ganzen Welt untersucht haben. Und man glaubt es nicht. Es gibt viel mehr Mennonitenbrüdergemeinden im globalen Süden, irgendwo in Indien und in Kongo und überall sind sie am Entstehen, selbst in Kirgisistan jetzt, ja, entstehen Mennonitenbrüdergemeinden, so wie unsere Denomination. Und diese drei Autoren haben untersucht, wo wirkt der Geist Gottes, wo geschehen Erweckungen und was sind die Ursachen davon? Und die haben also unterschiedliche Gemeinden untersucht in 10 Ländern Asiens, in Afrika und Lateinamerika, und die haben sie verglichen mit Nordamerika und mit Europa und geschaut, was sind die Unterschiede, warum wachsen die Gemeinden so stark im globalen Süden, in den ärmeren Ländern, vielleicht wo Verfolgung da ist, und warum stagnieren Gemeinden in Europa und Nordamerika. Und zum einen, also zwei Hauptursachen wurden gefunden. Die eine war, dass in Nordamerika und in Europa ist der Glaube eine verkopfte Sache. Das ist nur auf Glaubensbekenntnisse irgendwie aufgebaut, die man auswendig lernt. Aber der Geist Gottes wird nicht betont. Menschen haben kein eigenes Glaubensleben sozusagen. Aber eine zweite Sache war das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird im globalen Süden ziemlich wörtlich genommen. Man liest es und man glaubt es und man handelt danach. Und in Europa oder in Deutschland oder in Nordamerika, da wird vieles rationalisiert und gesagt, können wir das wirklich so verstehen? Ist das so? Und man relativiert vieles und verliert praktisch so den festen Stand. Man muss also zu jeder Glaubensposition einen festen Stand haben und das auch weitergeben. Wir müssen also täglich nicht nur ein anderes Buch lesen, sondern wirklich die Bibel studieren für uns. Nicht irgendein Pastor nur, sondern jeder von uns, jeder Christ. Schafft euch Kommentare an und lest die Bibel. Und wenn ihr etwas nicht versteht und sagt, das schreibe ich mir auf, das habe ich jetzt nicht verstanden, ich muss jemanden fragen oder ich lese irgendwas nach. Und wir müssen einen festen Stand bekommen in all diesen Sachen. Und wir sollen also ein Leben gegründet auf das Wort Gottes führen. Amen. Wunderbar, das gefällt mir so richtig, ja. Und ein letztes möchte ich nennen, das wird hier, also im Vers 18 gesagt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Jesus, das ist die Antwort. Ein Leben mit Jesus. Was machen wir in der Zwischenzeit, also zwischen Himmelfahrt und der Wiederkunft unseres Herrn? Wir sind aufgerufen, ein Leben mit Jesus zu führen. Jesus soll im Zentrum von allem sein. Und jetzt hier im letzten Vers dieses zweiten Petrusbriefes wird das genannt. Das Wichtigste zum Schluss. Ich hatte also mich gefreut, jetzt die Taufzeugnisse zu hören von Yannick und von Lisbeth. Zu hören, dass sie jung zum Glauben gekommen sind und dann aber dazu gekommen sind, auch später noch einmal ihren Glauben bestätigt haben und jetzt mit einer festen Beziehung mit Gott leben und das auch in der Taufe bestätigen möchten. Ich habe oft gesehen, dass ich so Leute besucht habe vor der Taufe, besonders also Kinder vielleicht, die in gläubigen Familien aufgewachsen sind, die sind so irgendwie so reingerutscht in den christlichen Glauben. Immer Glaube ist selbstverständlich. Ja, und dann irgendwann mal ist so eine Evangelisation, dann sagt man, ja, ich habe gehört, man muss sich bekehren. Und man bekehrt sich und man tut es. Aber wenn man so ein bisschen tiefer nachbohrt, dann kommt das so raus, dass viele keine feste Beziehung zu Jesus haben. Sie haben eine feste Beziehung zur Gemeinde. Sie kommen immer. Sie sind da. Aber eine feste Beziehung zu Jesus, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist, ich denke, das Allerwichtigste, was da sein muss. Wir müssen dafür kämpfen und beten, ja, dass unsere Kinder und unsere Teenies und Jungschau und Jugend, die hier zur Gemeinde kommt, eine feste Beziehung zu Jesus hat. Jeder einzeln. Und das, ich denke, das ist das Allerwichtigste. Jeder Christ ist also ein Teil vom Leib Jesu Christi. Und Jesus Christus wurde von Gott gesandt, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Und Jesus ist auf einer Mission und wir sollten es auch sein, mit ihm zusammen. Wir sind also aufgefordert, ein Leben mit Jesus zu führen. Und das bedeutet also in zwei Dinge, die hier genannt werden. Und das ist nicht nur, dass man in den Evangelien liest und sich Informationen über Jesus irgendwie verinnerlicht und sagt, Jesus hat das und das gemacht, so und so viel Wunder hat er getan. Und er ist auferstanden, ist am Kreuz gestorben. Diese Information ist nur das eine. Die Information über Jesus ist nur das eine. Die Gnade Jesu Christi müssen wir erfahren im eigenen Leben. Erfahren, Jesus erfahren im täglichen Leben. Erkenntnis Jesu Christi. Man kann das nur im täglichen Leben erfahren. Dass die Information, die wir in der Bibel bekommen, sie muss also in unserem täglichen Leben irgendwo sichtbar werden. Ja, ich möchte hier das so sagen. Wir sollen ein Leben in der Beziehung zu Jesus Christus leben. Amen. Amen. Zusammenfassend habe ich vier Gedanken gesagt. Wir sollen ein Leben des Friedens leben. Wir sollen ein Leben der Mission leben. ein Leben auf das Wort Gottes bauen und ein Leben der innigen Beziehung zu Jesus Christus leben. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das Ganze zusammenfassen in einem Satz. Und dieser Gedanke ist mir gekommen. Wir sollen die Hände und Füße von Jesus auf dieser Erde sein. Was machen wir also in der Zwischenzeit? Wir sind die Füße und die Hände von Jesus. Das, was er gerne machen würde, das, was er macht immer noch, macht er durch uns. Er hat es gewählt, dich und mich zu gebrauchen, damit wir seine Hände und Füße sind. Wir handeln, wir sind diejenigen, die handeln in dieser Welt. Wir sind dafür berufen. Das ist, was wir in der Zwischenzeit machen sollen. Ich möchte uns zum Gebet einladen, eine Gebetsgemeinschaft auch also einleiten, dass einige uns im lauten Gebet so also beten, das Reflektieren im Gebet, was wir so gerade gelesen haben, und dann schließe ich ab. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ja, Herr, wir möchten heute ja wirklich dich bitten, dass du uns hilfst, ein Leben des Friedens zu leben, ein Frieden mit, ja, Frieden mit dir, mit Menschen, dass wir zu allen Menschen wirklich ein geklärtes Verhältnis haben, dass wir vergeben können und so innerlich frei sein können. Ja, wir möchten bitten, dass wir ein Leben der Mission leben, dass das, was dir auf dem Herzen brennt, die Rettung von vielen Menschen, dass wir da nicht müde werden, dass wir für unsere Nachbarn, für unsere Familienangehörigen, für die Völker, die dich noch gar nicht kennen, dass wir beten, aktiv werden, geben. Herr, setze uns da ein. Herr, gib uns auch, dass wir fest sind in deinem Wort, dass wir gegründet sind und durch deinen Heiligen Geist geleitet werden und nicht einfach so uns irgendwie verbiegen lassen in unserem Glauben, sondern fest sind. Hilf uns, das zu sein. Aber vor allen Dingen möchte ich bitten, dass wir eine feste Beziehung zu dir haben, dass das Leben mit dir einfach im Zentrum ist unseres Lebens und dass wir uns nicht verleiten lassen durch materielle Dinge oder durch Karriere oder was auch immer zu unserem Leben gehört, aber dass du im Zentrum von all dem bist. Segne du uns dabei. In Jesu Namen. Amen.